Jakob und Esau. Ich lese dazu aber den Vortext. Ismael und Isaak. Ich lese dazu aus dem 1. Mose, Kapitel 21, die Verse 1 bis 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt, und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen und um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf, und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes der Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen, und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen, und er wurde groß und wohnte in der Wüste. Und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Lande Ägypten. Wir wollen still werden und miteinander beten. Seltsame Geschichten hast du, du wunderbarer Gott und Vater, in deinem Wort uns hinterlassen. Oft sind sie schwer zu begreifen. Auch hier, dass du den Vorschlag zulässt, den Sarah macht. Und doch sind es deine Wege und ist es deine Heilsgeschichte, die vor uns aufgeschlagen wird, wie in einem Buch. Und wir können hineinschauen und deine Verheißungen erkennen und deine Absichten. Und wir danken dir, dass du uns nicht nur mit der Geschichte allein lässt, sondern dass wir auch weiter erfahren dürfen, wie du es mit deinem Volk, mit deinen Geliebten, mit deinem Sohn, ja mit diesem ganzen Kosmos vorgenommen hast, dir in deinem Willen von Anfang an. So danken wir dir jetzt für diese Stunde, dass du auch hier hineinschauen lässt, uns in die Begegnungen mit dem Ismael, mit Abraham, mit Isaak, Wir danken dir, dass du uns dieses Wort aufschließen willst. Segne unseren Bruder in besonderer Weise und lass ihn reden, was du ihm aufgetragen hast. Wir preisen dich über dieser Stunde, mach uns jetzt stille, schenk uns ein friedsames, aufgeschlossenes Herz, um recht hinzuhören. Dein Name sei gepriesen. Amen.
Wir betrachten ja in diesen Tagen biblische Brüderpaare. Nun ist der Ismael und der Isaak sind nur Halbbrüder, aber ich denke, was wir lernen können aus dem Verhältnis der verschiedenen Brüder in den biblischen Geschichten, das ist auch hier, da ist auch hier einiges Wichtiges für uns abzulesen. Natürlich gehören mehr Berichte dazu, um sich ein Bild zu machen, etwa die Parallele oder die Gegenüberstellung zu dieser Geschichte. Wie der Ismael da fast verdurstet wäre, wäre dann im nächsten Kapitel die Opferung Isaaks. Aber weil wir nun nicht alles lesen können, das wäre dann zu lang, dachte ich, es reicht, wenn wir diese Geschichte mal hier gelesen haben. Die Opferung Isaaks ist ja den meisten auch bekannt.
Dürfen wir, warte mal, ich tauche jetzt mal in die Versenkung hier. Fällt mir ja nicht schwer, ich bin ja nicht so groß. Ne?
Gut, danke. Sowieso mit meinen Augen etwas Schwierigkeiten, wenn man ein gewisses Alter kommt. Ich muss dann immer die Brille absetzen, wenn ich was genauer lesen will. So, tut mir immer leid, dass immer der Abraham und diese Leute früher, was die gemacht haben, wenn sie nichts mehr lesen konnten. Aber die haben vielleicht genug Leute gehabt, die ihnen Geschichten erzählt haben, die brauchten das nicht zu lesen. Es ist also, wie wir gelesen haben, Knatsch im Zelt des Abraham. Wir haben ja immer so die Vorstellung, das sind so heilige Menschen gewesen. Da ging alles ganz besonders fromm und gesittet zu. Ging es aber offenbar nicht. Denn da ist immer Streit und Zank und Schwierigkeiten. Der Abraham hat einfach keine Geduld mehr. Er glaubt nicht mehr, dass Gott ihm noch, wie er es versprochen hat, durch die Sarah einen Sohn gibt. Und vielleicht hat er sogar den Gedanken selber schon gehabt und traute sich nicht so richtig, den auszusprechen. Aber jedenfalls, als die Sarah das sagt, dann nimmt er also die Hagar und bekommt von ihr einen Sohn. Wenigstens ein bisschen was, da weiß er, dass er schon mal was hat, wenn die Verheißung Gottes sich vielleicht doch nicht so erfüllen sollte. Die Sarah, voller Ungeduld, schämt sich auch, denn damals war das noch eine Schande, wenn man also keine Nachkommen hatte. Und dann voller Ehrgeiz, sie will eben auch einen Sohn haben. Und als sie dann merkt, dass die Hagar einen Sohn bekommt, dann will sie sie demütigen. Und dann, als sie selber schließlich ihren Sohn bekommt, kommt dann dieser Triumph, dass sie dann die Hagar wegschickt. Und die Hagar, die also nun dazwischen hängt irgendwie, die ist eben sehr trotzig und will sich wehren gegen die Herrschaft. Und kann man ja verstehen. Und so, und dann flieht sie weg und dann triumphiert sie auch, ist aufmüpfig und... Also es ist einfach keine gute Atmosphäre in diesem Haus oder in diesem Zelt, muss man sicher richtiger sagen. In dieser Atmosphäre von Streit und Zank und Eifersucht und Gegeneinander wachsen also diese beiden auf. Sie sind gewissermaßen ständig Konkurrenten, obwohl sie gar nicht direkt eigentlich Konkurrenten sind. Dafür ist der Altersunterschied zwischen ihnen sicher ein bisschen zu groß. Aber es ist einfach eine Konkurrenzsituation, die man bei den anderen, den Erwachsenen, die da beteiligt sind, sehr deutlich spüren kann. Sie sind ja ungefähr 14 Jahre im Alter auseinander, also wahrscheinlich haben sie gar nicht gemeinsam gespielt, die beiden. Höchstens, dass der Ismael mal mit dem kleinen Isaak so ein bisschen rumgescherzt hat und so, aber näher waren sie wohl wahrscheinlich nicht befreundet. Anders als bei Kain und Abel, da waren es die gleichen Verhältnisse, aber ein ungleiches Wesen. Hier scheint es so, dass die Verhältnisse ziemlich ungleich waren und das Wesen doch ein bisschen ähnlicher war, dieser beiden. Eine andere Mutter haben sie und das sind natürlich schon ganz andere Voraussetzungen. Klammer auf mal, wir können da etwas davon erkennen, wie das ist, wenn die Eltern in den Kindern nur sich selber sehen und ihre eigenen Interessen verfolgen. Wenn sie die Kinder nicht als eigenständige Menschen, als Geschöpfe Gottes sehen, die ihren Weg gehen müssen, sondern wenn sie eben da nur die Fortsetzung ihrer eigenen Geschichte garantiert sehen wollen, damit, dass sie einen Sohn haben. Und wenn das ein Ruhm sein soll, ich habe eben auch viele Söhne oder so, da sieht man schon, was da rauskommt. Gibt es ja heute auch nicht mehr vielleicht ganz so dramatisch, wie das zu manchen Zeiten war, dass man also unbedingt nun einen Sohn haben musste. Aber ich habe ja auch nur eine Tochter und so bin auch glücklich damit. Aber es gab ja zu manchen Zeiten das. Aber bei den Kindern ist das ja manchmal auch so, dass man sich selber immer in den Kindern sieht. Und die Kinder sollen den Beruf haben, den der Vater hat. Und man ist, man weiß, wie stolz, wenn es heißt, oh, den Eltern wie aus dem Gesicht geschnitten und so. Also irgendwie, was an uns unvollkommen ist, meinen wir, das wäre nun bei den Kindern nochmal ganz besonders vollkommen. Da hätten wir noch so eine zweite Chance, dass das alles noch besser wird. Also ich denke, das ist nicht ein guter Weg. Und wir sollten auch aus diesen Geschichten lernen, dass Kinder ein eigenes Geschöpf sind, eigene Geschöpfe sind, mit denen Gott die eigene Geschichte haben will. Das aber nur nebenbei, Klammer zu. Beide, Ismael und Isaak, erleben nun eine dramatische Situation, beide im Alter, als sie so junge Teenager sind. So zwischen 12 und 15, so irgendwie in diesem Alter, was man heute so Teenager nennt. Nämlich beide kommen an den Rand des Todes. Der Ismael in der Geschichte, wie wir es eben gelesen haben, als er fast verdurstet, und der Isaak dann im nächsten Kapitel, wie das berichtet wird, wo er auf dem Berg Moria geopfert werden soll. Wie reagieren sie darauf? Wie entwickelt sich das weiter? Es scheint, als wenn der Ismael diese Krisensituation gut überstanden hat. Er hat sie gut verarbeitet, denke ich, sicher auch durch Gottes Hilfe. Das sagt Gott ja ausdrücklich, dass er mit Ismael sein will. Und auch Isaak hat das gut verarbeitet. Ich denke, heute wissen wir ja mehr von Psychologie, als die Leute damals so wussten. Und wir können uns vorstellen, was kann da in so einem jungen Menschen vorgegangen sein, wenn er etwa erlebt, dass sein Vater im Begriff ist, ihn umzubringen. Wie verarbeitet das ein Kind? Was passiert da? Entsteht da Angst gegenüber dem Vater? Oder Ehrfurcht? Oder vielleicht doch Liebe? Oder wird die Liebe kaputt gemacht dadurch? Beide haben so etwas Merkwürdiges erlebt mit ihrem Vater. Der Ismael erlebt, dass der Vater irgendwie, er ist zwar sein Vater, aber und seine Mutter ist auch da, aber da ist diese fremde Frau, die offiziell irgendwie als seine Mutter gelten soll, die Sarah, und die redet immer da rein. Und als diese Frau sagt, er muss mit seiner richtigen Mutter weggehen, da kann sein Vater sich nicht dagegen wehren, da stimmt er dem zu. Also er muss erleben, dass sein Vater schwächer ist als diese andere Frau da im Zelt. Was bewirkt das in seinem Verhältnis zu seinem Vater? Und Isaak erlebt noch stärker, dass zwar Abraham stärker ist als die Sarah, aber wahrscheinlich hätte er die Diskussion gar nicht mit der Sarah ausgehalten, wenn sie gewusst hätte, was er vorhatte. Also er musste heimlich aufstehen und alles fertig machen und sich in der Nacht davonschleichen. Aber dann merkt er, dass der Vater schwächer ist als Gott. Und was bedeutet das für sein Verhältnis zu Gott? Dass er merkt, der Abraham, sein Vater, will ihn natürlich nicht umbringen. Er liebt ihn. Aber Gott verlangt es von ihm. Zunächst jedenfalls scheint es so. Was bewirkt das in seinem Verhältnis zu Gott? Wie versteht er dann Gott? Beide haben dann eine Entwicklung gemacht, die auch untypisch ist für die damalige Zeit jedenfalls. Es heißt hier von Ismael, wir haben das gelesen, oder es heißt nachher noch im Kapitel 25, wird das noch weiter ausgeführt, er wurde ein guter Bogenschütze, also ein Kämpfer, der von der Jagd oder vom Kampf lebte. Zwar auch in etwas merkwürdigen Verhältnissen, seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Und parallel dazu bei Isaak finden wir dann, dass er auch als er schon 40 Jahre alt ist, immerhin eine Frau von seinem Vater und der beauftragt einen Knecht geholt bekommt aus der alten Heimat. Also wenn das heute passiert, dass einer 40 Jahre ist und der Vater schickt einen Knecht, um für seinen 40-jährigen Sohn eine Frau zu holen, also würde man sagen, da ist ja irgendwas nicht normal. Also das gibt's doch gar nicht. Merkwürdige Verhältnisse in diesen Familien. Ja, das ist nicht so lange, das ist traurig, ist das, ja? Ne? Ja. Ja. Wie werden diese Söhne damit fertig? Der Ismael wird ein Bogenschütze, wird ein starker Mann, vielleicht ist das, wo wir heute so ein bisschen was von Psychologie allgemein alle verstehen, vielleicht ist das so eine Trotzreaktion dagegen. Der Vater hat mich verstoßen, die Mutter hat mir schließlich eine Frau besorgt und wird nun nichts aus mir, bin ich so ein Versager? Und aus so einer Trotzreaktion wird er doch ein starker Mann, er wird ein Bogenschütze, ein Kämpfer, der etwas aus seinem Leben macht, der sich durchsetzt und das, wir lesen das nachher, Kapitel 25, wird 137 Jahre alt und kriegt 12 Söhne, die alle Fürsten werden, also Fürsten nicht so im Sinne von Fürsten von Baden-Württemberg oder was, nee, gab es nie, ne? Württemberg, also gab es nie, also ebenso Fürsten, sondern das sind dann so kleine Zeltdörfer, wo die drüber geherrscht haben, aber immerhin, also und wir wissen ja, dass die Araber dann von ihm abstammen, also ein großes Volk, ein größeres Volk immerhin stammt von ihm ab als von Isaak. Er wird also damit fertig mit dieser Problematik aus seiner Kindheit, indem er seine eigene Stärke einsetzt, indem er sich durchsetzt, indem er sich behauptet in dieser Welt. Und Isaak, wie geht das bei ihm? Er setzt sich auch in gewisser Weise durch, er tut auch seine Pflicht, er vermehrt sogar das Vermögen seines Vaters, das muss man ihm anerkennen, aber er wird nicht ein Kämpfer. Er wird nicht einer, der mit der Faust auf den Tisch haut, wo es Krieg gibt. Da ist dieses merkwürdige Kapitel 26, wenn Sie mal Zeit haben, können Sie das mal in Ruhe durchlesen, im ersten Buch Mose, wo er mit den Philistern Krach kriegt. Da schütten sie die Brunnen zu, die sein Vater gegraben hat, sein Vater Abraham. Und da gräbt er die Brunnen wieder aus. Und dann schütten sie noch einen anderen Brunnen zu. Und dann graben sie ihn auch wieder aus. Und dann vertreiben sie ihn. Und dann, sie haben ja Angst, die Philister haben Angst vor Isaak und seinen Knechten, weil das inzwischen so eine große Menge Leute geworden ist. Schon bei Abraham war das ja so, dass der Philister Abimelech gekommen ist und wollte mit ihm einen Vertrag schließen, weil er Angst hatte vor ihm, weil die zu groß und zu mächtig geworden waren. Das heißt, der Isaak mit seiner Heerschar, der hätte die Philister, das war ja damals so ein kleines Grüppchen, das war ja nicht so wie später in der Königezeit oder in der Zeit, als Josua kam und so. Also der hätte die ohne weiteres besiegen können wahrscheinlich. Aber das tut er nicht, der Isaak. Der steckt zurück. Der ist ein Mann des Friedens. Da zieht er weg. Und dann kommt er nach Gera, wird da berichtet. Und da gräbt er einen neuen Brunnen. Und da entdeckt er auf einmal eine Quelle. Also nicht nur so eine Zisterne oder so, wo sich das Grundwasser sammelt, sondern da eine richtige Quelle da unten. Da kommen die Philister wieder und sagen, nee, gehört uns, das ist unser Gelände. Na gut, sagt er, ziehen wir weiter. Geht woanders hin, gräbt noch einen neuen Brunnen. Und da kommen sie wieder und sagen, das ist unser Gelände. Und so geht das weiter. Und schließlich kommt nochmal dieser Chef da von dieser Häuptling von den Philistern und sagt, lass uns einen Friedensvertrag schließen. Und da sagt er nicht, jawohl, aber dann die Bedingung, dass wir hier all die Brunnen, die wir gegraben haben, auch besitzen dürfen, dass wir da unsere Herden weiden können. Davon ist gar keine Rede davon. Er macht nur einen Friedensvertrag mit ihm, sie essen gut und dann geht der König der Philister wieder nach Hause. Und da heißt es, auch bezeichnend, an dem Tage kamen die Knechte und sagen, dass sie bei dem neuen Brunnen, den sie gegraben haben, Wasser gefunden haben. Also Gott segnet das. Er ist ein Mann, der zurücksteckt, der nicht den Kampf will, sondern den Frieden. Und Gott segnet das auf besondere Weise. Wir erinnern uns da auch an dieses Verhältnis, was Gott zu David und dann zu Salomo hatte. David war eben ein Kämpfer und er wollte aber durch ihn nicht den Tempel bauen lassen, sondern durch Salomo einen Mann des Friedens. Das nur nebenbei. Also der Isaak erfüllte seine Aufgabe sehr wohl, aber er setzte sich nicht mit Gewalt durch. Er war ein Mann des Friedens und Gott bestätigte das und Gott sorgte dafür, dass es ihm gut ging, dass er weiter seine Herden beaufsichtigen konnte und sein Vermögen vergrößern und so weiter. Im Alter wurde er dann, wie wir alle wissen, blind, dass er dann schließlich betrogen wurde von Jakob. Wir kennen ja diese Geschichten, kommen darauf sicher beim nächsten Mal noch. Bettlägerig, ein passiver Mann wird er dann auf einmal. Liegt nur noch da im Zelt, kann sich nicht mehr rühren, wird betrogen von seinem eigenen Sohn. Die Herrschaft über das, was ihm gehört, geht dann an Esau über, als der Jakob nachher weg ist. Und da liegt er da, wird versorgt, kann sich überhaupt nicht mehr helfen, sieht nichts, muss sich erzählen lassen, was mit seinen Herden passiert. Und man hat so den Eindruck, die Geschichtsschreibung geht über ihn hinweg. dann ist auf einmal nachher Jakob der Segensträger und dann wird ein klein bisschen noch von Esau, aber hauptsächlich von Jakob berichtet, die ganze ausführliche Geschichte, wie er dann wieder nach Mesopotamien zieht und wie er da heiratet und um seine beiden Frauen dient und wieder zurückkommt und wird das alles ausführlich berichtet. Der kriegt er also schon Enkel und dann sind die Enkel sogar schon groß, also die Enkel Isaak sind schon groß und zwei von denen machen da diesen Trick mit der Stadt Sichem, wo sie die da alle abschlachten und großes Entsetzen im ganzen Land. Und da erst in 1. Mose 35, danach, nachdem also seine Enkel schon, ja ich weiß nicht, mindestens doch 20 gewesen sein müssen, danach wird berichtet, da starb Isaak. Wenn man das also mal überschlägt, muss er mindestens 30 Jahre lang blind und passiv in seinem Zelt gelegen haben. Kann sich nicht mehr helfen, es wird nicht mehr von ihm erzählt. Wenn man das da liest, auf einmal, da starb der Isaak, da denkt man, ja wie, dann hat er auch noch gelebt. So lange Zeit ist darüber hingegangen. Es gibt das ja manchmal so diesen Ausdruck bei Künstlern oder so, die haben sich selbst überlebt. Ja? Die leben noch, aber man redet nicht mehr von ihnen, sind einfach vergessen. Sie können nichts mehr, treten nicht mehr öffentlich auf und man redet nicht mehr von ihnen. Sie haben sich selbst überlebt. Da hat man bei Isaak so den Eindruck, er hat sich selbst überlebt. Seine Zeit ist vorbei, aber er lebt immer noch. 30 Jahre weiter. Und ich dachte mir so, was geht in so einem Menschen dann vor, wenn er 30 Jahre mit Rückenschmerzen wahrscheinlich, also mir ging es wahrscheinlich so, auf irgendeinem Schaffell da auf dem Sandboden liegt und nichts mehr sehen kann und nur noch in allem versorgt werden muss. Was geht in dem vor? Er wird sich sicher gedacht haben, was ist aus meinem Leben geworden? Was habe ich draus gemacht? Was habe ich jetzt noch von meinem Leben? Kann so ein Mensch überhaupt noch glücklich, zufrieden, dankbar gegen Gott leben? Ich denke ja. Er hat nicht aus seinem Leben so etwas Gewaltiges, Großes gemacht wie der Ismael, der sich durchgesetzt hat, der mit Macht etwas erreicht hat, der ein Bogenschütze war, der respektiert wurde, der traf, wenn er wollte. Sondern er hat gerade mal das Erbe des Vaters so weitergeführt, dass der Enkel des Vaters, also sein Sohn, es dann schließlich wieder übernehmen konnte. Er war nur so ein Zwischenglied. Sicher, man spricht immer von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist schön, dass der Isaak da auch vorkommt. Aber im Grunde spielt er keine große Rolle. Der Abraham ist der Vater des Glaubens, der Entscheidende. Und nachher der Jakob, der mit seinen 12 Söhnen dann den Staat Israel sozusagen gründet. Aber was für eine Rolle spielt schon der Isaak? Und doch, er ist ein Segensträger. Er ist ein Kettenglied in dieser Verheißung Gottes. Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben, dass durch seinen Samen alle gesegnet werden sollen. Und das ist eben der Isaak. Und dann wieder seine Nachkommen. Er gehört in diese Segenskette hinein. Und das muss dem Isaak diese Gewissheit gegeben haben, dass sein Leben einen Wert hat. Er ist nicht nur einfach so ein unverbindliches Zwischenglied, sondern wenn er, wie bei einer Kette, wenn da ein Glied fehlt, dann hält eben die Kette nicht mehr, dann ist sie keine Kette mehr. Wenn er da nicht da wäre, wenn er diese Funktion nicht erfüllt hätte im Auftrag Gottes, die ihm zugedacht war, dann wäre eine Unterbrechung eingetreten oder ein Abbruch des Segens Gottes. Gott redet auch zu Isaak, da gibt es einige Stellen, die das auch berichten, dass Gott auch zu Isaak redet, aber das ist immer nur so, damit das auch weitergeht. Und doch ist ihm das genug. Und doch weiß er, dass er eine Aufgabe hat im Reich Gottes. Ismael setzt sich durch. Ismael ist der, der etwas erreicht aufgrund seiner eigenen Kraft. Und das ist ja auch nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was Gott Besonderes vorhat mit seinen Leuten. Er hat diesen Isaak zum Segensträger gesetzt und nicht den Ismael. Warum? Weil er es so wollte, weil er es verheißen hat, weil er Gott verheißen hat, weil er Abraham verheißen hat, durch Sarah wirst du den verheißenen Sohn bekommen. Es sollte ganz deutlich werden, es ist nicht die eigene Kraft, so wie sich der Ismael selbst durch eigene Kraft durchsetzt im Leben. So wäre es ja auch gewesen, wenn er der Segensträger, der Verheißene geworden wäre, dann hätte eben der Abraham mit seiner eigenen Kraft sich durchgesetzt und nicht auf die Verheißung Gottes vertraut. Aber weil er Gott vertraut hat, hat Gott ihm den anderen Sohn noch geschenkt im hohen Alter. Sarah. Und da gelten eben andere Gesetze. Da geht es nicht darum, was wir in eigener Kraft erreichen und durchsetzen können, sondern was für eine Rolle wir in Gottes Plan mit dieser Welt spielen. Nun, wenn wir das auf uns übertragen wollen, dann fragen wir, was kann das bedeuten? Wir sind ja nicht so Kinder Abrahams oder so, auf ganz besondere Weise Träger einer Verheißung. Das ist ja eine einmalige Situation damals. Und für uns ist das auch mit Vätern und Kindern und so, ja, hat das ja heute nicht mehr so diese Bedeutung, wie das damals in dieser patriarchalischen Gesellschaft war. Also was können wir daraus lernen? Was kann das für uns für eine Bedeutung haben? Ich denke, es hat die Bedeutung, dass wir als einzelne Christen, wobei jetzt das Verhältnis von Eltern und Kindern sicher nicht die Rolle spielt, dass wir als einzelne Christen in der Gemeinde Jesu aber solche Segensträger sind, wie es Isaak war. Dass wir Kettenglieder sind beim Weitergeben des Evangeliums. Isaak war es beim Weitergeben der Segenslinie, die Gott vorhatte. Und wir dürfen es beim Weitergeben dieser Segenslinie, dieser Heilsbotschaft sein, die Gott seinen Kindern gegeben hat. Wie bei einer Olympiade etwa, wo man die Fackel an der vorangehenden Fackel anzündet und dann weiterträgt und dann die nächste wieder anzündet. So dürfen wir Träger des Evangeliums sein, der Gottesbotschaft, dass sie weitergegeben wird. Und ich denke, wenn es uns mal so geht, dass wir unser Leben dann zum Abschluss bringen und hoffentlich nicht 30 Jahre blind und hilflos da liegen müssen wie Isaak, aber das mal so rückblickend überdenken, was haben wir aus unserem Leben gemacht? Ich denke, dann werden wir nicht damit zufrieden sein können, und wenn, dann haben wir falsch gedacht, aber wir dürfen nicht damit zufrieden sein, dass wir sagen können, wir haben irgendetwas Großes erreicht, wie Ismael. Wir haben eine große Nachkommenschaft vielleicht, oder wir haben ein Werk gegründet, eine Fabrik, oder wir haben Vermögen angehäuft, oder wir haben uns einen Namen gemacht, oder wir haben Bücher geschrieben, oder was weiß ich, man da alles machen kann, sondern dass wir sagen können, Gott hat uns gebrauchen können, um sein Evangelium weiterzutragen. Aus meinem Leben ist etwas geworden, nicht zu meiner Ehre, sondern um den Plan Gottes zu verwirklichen. Und darum zu Gottes Ehre. Wie Isaak sollen wir den Segen Gottes, den wir empfangen haben, weitergeben an andere. Nun ist das nicht das Einzige, was das Leben Isaaks wertvoll gemacht hat, sondern in ganz besonderer Weise auch der Hinweis auf Christus. Wir haben das ja schon bei Abel ein bisschen festgestellt und wir können es bei anderen auch wieder feststellen, dass wir, also etwa bei Josef zum Beispiel tun das manche Theologen, dass wir bei verschiedenen Gestalten aus dem Alten Testament eine Art Vorbild, eine Vorschattung auf Christus hin erkennen können. Natürlich hat das Isaak so nicht gewusst. Oder ich vermute jedenfalls, dass er es nicht gewusst noch geahnt hat. Aber wir aus der Sicht des Neuen Testamentes können davon etwas erkennen. Und das gibt nun dem Isaak etwas ganz Besonderes, was ihn auch gegenüber dem Ismael und allen anderen heraushebt. Er darf ein Vorbild auf Christus sein und damit mit seinem Leben Verkündiger sein. Auch ohne, dass er es ausspricht, ohne, dass es ihm selbst klar ist, wird er ein Werkzeug in Gottes Hand, um Menschen etwas deutlich zu machen von Gottes gutem Plan. Ich denke, Sie kennen alle dieses Wort aus Römer 8, Vers 32. Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, uns mit ihm nicht alles schenken. Das sagt Paulus von Gott und von Christus ist der Sohn. Aber wir werden immer wieder darauf hingewiesen von Leuten, die sich im Griechischen auch gut auskennen, dass dieser Ausdruck, er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, so heißt es im alten Luthertext, Sie können das in Ihrer Bibel ja vergleichen, oder er hat ihn nicht verschont, heißt es im neuen Luthertext, dass das derselbe Ausdruck ist, wie in dem Wort, das Gott dem Abraham sagte, als er ihn hindert, seinen Sohn zu schlachten. Jetzt sehe ich, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, dass du ihn hingeben wolltest für mich. Also diese Parallele ist offensichtlich. Paulus will darauf anspielen. Paulus will den Leuten, seinen Lesern, die ja das nun kannten, diese alttestamentliche Geschichte, will damit deutlich machen, das, was damals bei Isaaks Opferung geschehen ist, wobei der Isaak ja nicht wirklich geopfert worden ist, wir nennen das nur so, Isaaks Opferung, das ist in Wirklichkeit dann vollendet worden in der Opferung Jesu. Die Parallelen sind verblüffend. Da sehen wir diesen alten Abraham mit seinem geliebten Sohn, er lässt die zwei Knechte mit dem Esel zurück, er geht zum Berg Moria hinauf und man merkt, er ist so bedrückt, er traut sich kaum etwas zu sagen, man traut sich auch gar nicht etwas zu sagen, und erst als der Isaak ihn fragt, sagt er, Gott wird sich ein Schaf, ein Opfertier ausersehen. Man spürt das förmlich, was das für eine Last für ihn ist, dass er sich diesen Sohn, diesen geliebten Sohn, der ihm ja verheißen worden ist, vom Herzen reißen soll, dass er ihn selber zum Opfer bringen soll, umbringen, schlachten, verbrennen, furchtbar. Und das ist so geschrieben, beschrieben, damit wir darin erkennen, wie Gott wohl empfunden haben mag, als er sich seinen Sohn vom Herzen reißen musste, als er Jesus auf die Erde geschickt hat und als Jesus verspottet und geschlagen und gegeißelt wurde und schließlich ans Kreuz angenagelt und den furchtbarsten Tod sterben musste, den man sich vorstellen kann. Wobei das Furchtbarste dabei vielleicht noch gar nicht mal die äußeren Schmerzen und Qualen und die Angst durch das Einklemmen der Lunge und dieses alles war, sondern die Last der Schuld aller Menschen, die auf ihm lag. Und in dem Sohn, in Isaak, sehen wir das Vorbild auf Jesus, also so wie in Abraham wir das Vorbild auf Gott sehen oder ein Beispiel für Gott sehen, so sehen wir in Isaak ein Beispiel für Jesus, der das alles still auf sich nimmt. Wir können uns ausrechnen, dass der Isaak zu der Zeit, als Abraham ihn opfern wollte, ja gar nicht mehr so ein winzig kleines Knäblein war, sondern, wie gesagt, schon so ein junger Teenager. Und ich denke, wenn da so ein alter Mann von 100, nee, das heißt, bei 100 ist er ja geboren, also war schon weit über 100, der Abraham, wenn der mit seinem 12-jährigen Sohn dahin geht und ihn opfern will, also wenn der 12-Jährige wirklich gewollt hätte, hätte er seinem alten Vater ein Bein gestellt und dann wäre die Sache geritzt gewesen, also er hätte sich gegen ihn wehren können. Warum tut er das? Warum lässt er das zu, dass der Vater ihn fesselt und auf den Altar legt und das Messer erhebt? Ich denke, auch das gehört zu dieser Vorbildhaftigkeit auf Jesus hin. Warum lässt er das zu? Warum ruft er nicht mehr als 12 Legionen Engel, die ihn befreien sollen? Weil es so Gottes Plan ist. Weil er weiß, dass Gott es so will. Mir ist noch ein anderes Wort aufgefallen. Wir vergleichen immer gerne das Leiden Jesu mit dieser Opferung Isaaks. Und das ist sicher berechtigt. Aber mir ist auch aufgefallen in Hebräer 11, Vers 19, dass wir auch die Auferstehung hier vorgebildet finden. Es heißt da, oder Vers 18, ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, nämlich Abraham, Gott kann auch von den Toten auferwecken, deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Als Gleichnis für die Totenauferweckung. Deshalb bekam er ihn als Gleichnis für die Totenauferweckung wieder. Auch die Auferstehung Jesu, nicht nur sein Opfertod am Kreuz, auch seine Auferstehung ist in dieser Isaaks-Geschichte in 1. Mose 22 vorgebildet. Gott hat also, ich fasse das nochmal so zusammen, Gott hat durch diese Opferung Isaaks deutlich gemacht, was er später vorhat. Nicht so, dass man es damals schon verstehen konnte. Natürlich konnten die das noch nicht verstehen. Aber wir im Nachhinein, die wir die Opferung Jesu kennen, wir sehen daran manches und können daraus vieles über das Leben Jesu lernen. Und ich denke, und den Plan Gottes lernen, und ich denke, die Menschen, die Juden, die sich damit beschäftigt haben, die hatten damit eine Grundlage, dass sie das, was Jesus getan hat, besser verstehen konnten, als es dann geschehen ist. Eine zweite Sache noch, also Isaak ist Vorbild für die Opferung Jesu, für seinen Tod und seine Auferstehung. Und etwas anderes noch finden wir auch, wo er ein Vorbild ist. Das ist ja überhaupt so das Interessante, dass wir im Neuen Testament immer wieder so erstaunliche Erklärungen finden zu dem, was im Alten Testament geschehen ist. Und nur von daher verstehen wir es wirklich. Galater 4, von Vers 21 an, da schreibt Paulus an die Galater, die ja das Problem hatten, dass sie so sehr unter dem Gesetz waren und das Eigentliche des Evangeliums noch nicht so richtig begriffen und immer gerne wieder die jüdischen Gesetze zurückhaben wollten. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse, einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet der Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Also damit spricht er die Christen an, die Heidenchristen. Ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoßt die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Also hier hat uns Paulus noch eine Auslegung gegeben, die vielleicht vielen damals gar nicht so im Blick war. Eine Auslegung dieses Verhältnisses von Ismael und Isaak. Wir sind als Kinder, als Nachfolger Jesu, Kinder der Freien. Wir sind die Kinder der Verheißung. Wir sind die, mit denen Gott seine Geschichte machen will. Wir haben das gestern Abend in der Bibelarbeit ja auch gehört, das Verhältnis, welche Bedeutung das Gesetz hatte. Da ist die Zeit drüber hinweggegangen. Die Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel gehabt hat, wenn die Juden das gelesen haben, haben sie wahrscheinlich furchtbar geärgert. Die hätten wahrscheinlich gesagt, Ismael, das sind doch die anderen, die Araber. Wir sind doch die Nachkommen der Freien, wir, die Juden. Aber er sieht es eben in seiner Auslegung hier, der Paulus, nicht nach dem Fleisch, nicht das Menschliche, nicht das Äußere, sondern geistlich. Und danach sind eben die Juden mit ihrer Nachfolge, Befolgen des Gesetzes, mit ihrem Wunsch durch die Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit zu bekommen, dadurch, dass sie die Gebote halten, da sind sie eben nicht die Nachkommen Isaaks, sondern die Nachkommen Ismaels. In diesem Geist, nämlich fleischlich. Sie wollen durch eigene Kraft etwas erreichen. Sie wollen sich anstrengen und damit vor Gott recht werden. Das Heil, das Gott für alle Menschen vorgesehen hat, nicht nur für die Juden, für alle, dieses Heil wird eben nicht dadurch erworben, dass wir uns anstrengen, dass wir die Gesetze alle halten, weil wir es ja doch nicht können, sondern das kommt durch die Verheißung, das kommt durch den Geist, das Gegenteil zum Fleisch, das Gegenteil zur eigenen Anstrengung, zur eigenen Bemühung. Auch dafür also ist Isaak ein Vorbild. Dass nicht er etwas zu Wege bringt, so wie Ismael sich in dieser Welt durchgesetzt hat, sondern dass Gott etwas aus ihm macht. Er ist eben durch die Verheißung Gottes in diese Bedeutung hineingekommen, nicht durch eigene Anstrengung. Wenn wir so überlegen, welche Bedeutung unser Leben haben soll und haben kann, ich denke, ich sagte eben, eins ist, dass wir uns darüber klar werden, dass wir eine Bedeutung bei der Weitergabe des Evangeliums haben, so wie einen Stafettenlauf, dass wir es weitersagen. Aber ich denke, noch viel stärker ist das, wenn wir, und ich möchte es für mich so sehen, wenn wir wie der Isaak sagen können, ich bin ein Botschafter mit meinem ganzen Leben. Ich bin nicht nur dadurch, dass ich etwas sage oder etwas tue, von Bedeutung für das Reich Gottes. So wie der Isaak, ohne dass er das vielleicht wusste, einfach als Mensch, als einer, der diese Aufgabe wahrnahm im Reich Gottes, ein Botschafter Gottes ist. Und wir können an ihm etwas Geistliches ablesen. Nicht nur durch das, was er gesagt hat, hat er verkündigt. Nicht nur das, was er getan hat, hat er verkündigt, sondern einfach, dass er da war. Dass Gott aus seinem Leben etwas gemacht hat, dass Gott ihn so wollte. Ich denke, das ist das Größte, was wir sagen können von einem Menschen, wenn Gott ihn zu einem Boten, nein, zu einer Botschaft macht. Dass nicht nur wir Boten sind, durch das, was wir sagen, sondern dass wir selbst Botschaft sind. Dass Gott an uns etwas bewirkt und Menschen an uns ablesen können, was er vorhat. Dass sie an uns das Heil kennenlernen, so wie wir es an Isaak kennenlernen können. Gott möchte etwas aus unserem Leben machen. Und das heißt nicht nur äußerlich, dass wir zu etwas kommen, dass man von uns redet, dass wir etwas erreichen in dieser Welt, das auch, das soll damit nicht negativ dargestellt werden, wer das kann, ist recht so. Und er hat ja auch etwas erreicht, der Isaak, hat ja das auch das Vermögen geerbt. Also nicht, dass wir den Eindruck bekommen, das wäre so irgendwie so ein Schlafschanz gewesen oder so, der hat auch schon wirklich große Dinge getan und zum Beispiel neu war, dass er nicht nur als Nomade tätig war, sondern wird in Kapitel, was in 25 oder 26 berichtet, dass er auch gesät und geerntet hat, also etwas Neues angefangen hat, nicht einfach nur das übernommen vom Abraham, seinem Vater. Also er war schon ein Mensch, der in dieser Welt seinen Platz ausgefüllt hat, aber das macht nicht sein eigentliches Leben aus. Sein eigentliches Leben macht aus, dass er für Gott da war. Dass Gott mit ihm etwas vorhatte, dass er ein Kettenglied in der Segensgeschichte Gottes war und dass er mit seinem Leben Bote, Botschaft für Gottes Heil sein durfte. Und Gott schenke uns, dass wir das auch sein können. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, Herr, dass wir an so mancher Gestalt im Alten Testament und nun hier auch am Isaak im Vergleich zum Ismael sehen können, was du aus einem Leben machen kannst. Du weißt, dass wir immer gerne selber was aus unserem Leben machen wollen, ohne dich und vielleicht sogar gegen dich. Vergib uns das, mach uns davon frei und schenk uns, dass wir für dich da sind, wirklich für dich offen, dass du aus unserem Leben etwas machen kannst, dass wir ein Segensträger für andere werden, dass wir deine Botschaft weitertragen, ja, dass wir deine Botschaft sind mit dem, was du aus uns gemacht hast, Botschaft sind für die Menschen um uns her. Hab Dank, dass so ein Leben erfüllt sein kann. Und dieses erfüllte Leben schenke uns. Amen.